B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Thomas Ruscher aus unserer Online-Redaktion.
Guten Abend.
Und Christiane Abelein aus der Nachrichtenredaktion.
Hallo.
Und am Mikrofon Verena von Keitz. Wir sitzen hier alle ganz gemütlich im Studio, aber wir kümmern uns heute um ein Thema, das rasant Fahrt aufnehmen könnte. Nämlich, wir beschäftigen uns mit diesen wunderschönen Hartplastikschalen, die wir alle wissen, wir beim Fahrradfahren auf unsere Köpfe ziehen sollten, aber die meisten tun es nicht. Und Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer hat jetzt einen Vorstoß gewagt. Er droht damit, eine Helmpflicht für Fahrradfahrer einzuführen, wenn denn nicht die Moral besser wird und wir alle das von selber tun. Darum wollen wir uns heute kümmern, um dieses Thema. Wir wollen uns damit befassen, warum spricht etwas für eine Helmpflicht oder dagegen? Und wie ist das bei euch? Thomas, fährst du viel Fahrrad?
Nee, ich bin so gar kein Fahrradfahrer. Tatsächlich habe ich momentan nicht mal ein Fahrrad. Warum, kann ich gar nicht so sagen. Es hat sich so ergeben. Und
Das heißt, du hast auch keinen Fahrradhelm.
Ich habe auch keinen Fahrradhelm. Und
Christiane, wie ist das bei dir?
Ich fahre schon hin und wieder mal Fahrrad, aber ich trage ehrlicherweise keinen Helm. Ich würde aber einen tragen, wenn ich müsste.
Okay, das wäre vielleicht ein Argument dafür. Ich fahre sehr, sehr viel Fahrrad. Ich bin quasi an mein Fahrrad festgewachsen, wenn ich nicht irgendwo in Häusern rumsitze. Und ich trage auch keinen Fahrradhelm. Mehr dazu hören wir gleich, aber erstmal kommt die passende Musik. Ich möchte mein Fahrrad da fahren, wo auch immer ich das möchte. Queen mit Bicycle Ride. Sie hören die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Hier im Studio mit mir Christiane Abelein und Thomas Ruscher. Am Mikrofon Verena von Keitz. Wir reden heute darüber, ob es eine Helmpflicht geben soll oder wird. So sieht es nämlich Peter Ramsauer, Bundesverkehrsminister, vor. Er sagt, es ist ganz dramatisch, die Zahlen nehmen zu von Verletzten im Straßenverkehr, verletzten Fahrradfahrern. Viele von ihnen leiden an Kopfverletzungen oder sterben auch dann möglicherweise daran. Und deswegen sagt er, wenn das nicht besser wird, dass freiwillig mehr Fahrradfahrer diese Helme zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit aufsetzen, dann müsste man darüber nachdenken, ob es in den nächsten Jahren nicht doch mal eine Helmpflicht gibt. Interessant ist in diesem Zusammenhang, er sprach davon, dass zuletzt 450 tote Radfahrer im Jahr zu verzeichnen gewesen seien. Wenn man sich jetzt die offiziellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes anguckt, dann sind tatsächlich im Jahr 2010 381 Radler gestorben. Man kann auch nicht davon sprechen, dass die Zahlen zugenommen haben, sondern die Todesfälle unter Fahrradfahrern haben tatsächlich abgenommen. Mit den Zahlen ist das ja immer so eine Sache, man weiß nicht genau, wo die herstammen. Wir haben jetzt einen Gast, mit dem wir genau darüber sprechen wollen, der kann Aufklärung verschaffen. Siegfried Brockmann ist Leiter der Unfallforschung der Deutschen Versicherer und er ist jetzt am Telefon. Hallo, Herr Brockmann.
Ich grüße Sie.
Herr Brockmann, ist es denn tatsächlich so, wenn man sich die Zahlen anguckt, dass man das ableiten kann, dass immer mehr Radfahrer tödlich verunglücken?
Also zunächst mal, das haben Sie richtig gesehen, die Unfallzahlen waren rückläufig zuletzt. Wir müssen aber natürlich, wenn wir nur auf die Getöteten uns konzentrieren, sagen, das sind relativ geringe Zahlen. Die hängen sehr stark davon ab, hat es jetzt einen warmen Sommer oder einen regnerischen Sommer gegeben, war der Winter lang oder kurz, viel Schnee oder wenig. Und deshalb würde der Unfallforscher niemals auf ein einzelnes Jahr schauen, um irgendwelche Tendenzen daraus zu entnehmen. Beispielsweise haben sich ja die Schwerverletzten, wenn wir jetzt auf das Jahr 2011 schauen, gegenüber den Vorjahresmonaten auch gar nicht verändert. Und das sind jetzt von der Zahl her erheblich mehr. Ich würde also es anders formulieren. Wir haben in den letzten Jahren eine stetige Zunahme der getöteten und schwerverletzten Radfahrer. Wenn das jetzt mal ein Jahr nach unten geht, würde ich sagen, Vorsicht ist geboten. Am langen Ende, vielleicht im darauffolgenden Jahr, wird das wieder raufgehen. Also ich würde niemals da irgendeine Entwarnung geben. Und wir müssen immer mit ungefähr im Moment 400 getöteten Radfahrern pro Jahr rechnen. Vielleicht etwas mehr, vielleicht etwas weniger.
Wenn man sich auf den Straßen umguckt, dann sieht man aber ja auch immer mehr Radfahrer. Hat es nicht auch was damit zu tun, wenn die Zahl der Radfahrer insgesamt steigt, dass es natürlich dann auch vielleicht zu mehr Unfällen kommt?
Aber ja, genau so ist es. Und genau das müssen wir, wenn wir über das Thema Radhelme reden, natürlich auch mit berücksichtigen. Wir werden immer mehr Radfahrer haben. Und wir werden noch ein zweites Problem bekommen, die sogenannten Pedelecs, also elektrisch unterstützte Fahrräder, die ja von den erreichbaren Geschwindigkeiten deutlich über dem liegen, was ein normaler Radfahrer, besonders wenn er schon etwas älter ist, fahren kann. Und auch das wird natürlich, das sind jetzt in unserer Sprache ungeschützte Verkehrsteilnehmer, das heißt, die haben keine Knautschzone. Wenn es da zum Unfall kommt, hat das oft schwere Folgen. Das heißt, es gibt eine lineare Verbindung zwischen der Zunahme des Radverkehrs und der Zunahme von verletzten oder auch getöteten Radfahrern. Das werden wir in Zukunft sehen, ja.
Wenn wir die Argumentation von Peter Ramsauer, dem Bundesverkehrsminister, uns angucken, dann sagt er, warum er für eine Helmpflicht plädiert, sei die Tatsache, dass ungefähr die Hälfte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der getöteten Radfahrer an ihren Kopfverletzungen gestorben sind. Kann man das denn so sagen?
Nein. Und soweit ich das sehe, hat Herr Ramsauer das auch so nicht gesagt, sondern er hat nur gesagt, dass in der Hälfte der Unfälle der Kopf betroffen ist. Er hat aber nicht gesagt, dass der Helm das hätte verhindern können. Und das ist meines Erachtens auch der springende Punkt. Denn der getötete Radfahrer hat in der Regel ja einen sehr schweren Unfall gehabt. Und dann kommt es eben sehr darauf an, hätte ein Helm das verhindern können und zweitens hätte ein Helm in der Ausprägung, wie wir ihn heute als Radhelm haben, das verhindern können. Denn die Prüfnormen für die Radhelme sind ja, sagen wir mal, so lax, dass sie einem schweren Aufprall ohnehin nicht standhalten. Das könnte nur ein Motorradhelm und den will ja nun wirklich niemand tragen.
Mhm. Was machen Sie denn für Untersuchungen? Sie beschäftigen sich ja mit dem Thema, wie Unfälle vermieden werden können. Wie befassen Sie sich mit dem Thema Radverkehr?
Für uns ist das vor allen Dingen eine Frage der Infrastruktur im Moment. Denn was wir sehen ist, wir hatten ja gerade kurz drüber gesprochen, eine stetige Zunahme des Radverkehrs, der aber die Städte nicht folgen in dem Ausbau von Radverkehrsanlagen, also beispielsweise Radwegen, Radfahrstreifen, beispielsweise auch der Gestaltung von Kreuzungen, sodass der Radfahrer nicht gezwungen ist, große Umwege zu nehmen, was er dann nicht tut und also verbotenerweise und besonders gefährlich beispielsweise in der Gegenrichtung unterwegs ist. All die Dinge sind zurzeit nicht vernünftig beackert. Wir alle wollen mehr Radverkehr, aber es wird zu wenig darauf geachtet, welche Anlagen müssen wir dann bauen, damit er auch sicher geführt werden kann.
Ich selbst als Radfahrerin erlebe das auch immer wieder, dass man so das Gefühl hat, also es kommen immer so Forderungen, man soll einen Helm aufsetzen, man soll irgendwie vorsichtig fahren, aber dass natürlich die ganze Infrastruktur vom Verkehr nicht dafür geeignet ist, dass man erstens als Fahrradfahrer gut vom Fleck kommt und zweitens, dass so bestimmte Stellen auch immer sehr gefährlich sind, also wenn ich so an Rechtsabbiegersituationen denke.
Ja, natürlich. Und der Unfallforscher weiß natürlich zu fast allen Fällen, da gibt es überhaupt keine großen Geheimnisse, wie man es richtig machen müsste. Man muss nur ganz klar sagen, meist ist das mit Geld verbunden, man muss irgendwas umbauen. Und meist ist es auch damit verbunden, dem Auto Verkehrsfläche wegzunehmen. Ja, wenn ich also bisher eine zweispurige Straße habe, an dem ist vielleicht noch aus den 60er Jahren ein winziger Radweg, dann weiß ich schon, so kann das nicht bleiben, aber wo soll der hin? Der soll idealerweise auf die Straße. Das kann er nur, wenn ich von zwei Fahrspuren eine rausnehme. Und das ist natürlich immer auch mit erheblichen Diskussionen mit Bürgern verbunden und auch mit möglichen zusätzlichen Staugefahren im Stadtverkehr. All das muss dann natürlich die Kommune ausreichend diskutieren.
Ich könnte ja jetzt ein bisschen ketzerisch sagen, dass der Herr Ramsauer sich das auch ein bisschen leicht macht. Also wenn er sagt, ich fordere eine Helmpflicht, damit Verletzungen und Unfälle glimpflicher ausgehen, anstatt in die Infrastruktur zu investieren. Würden Sie das auch so sehen?
Also so würde ich es nicht interpretieren. Ich meine, das eine hindert im Zweifel nicht das andere. Man sollte in der Tat über den Radhelm nachdenken. Und ich glaube, es gibt niemanden, weder ich noch Herr Ramsauer, der nicht das freiwillige Tragen dringend anraten würde. Denn das ist ja überhaupt gar keine Frage, dass ein ungeschützter Kopf, wenn er gegen irgendein Hindernis prallt, deutlich gefährdeter ist, schwer verletzt zu werden, als wenn ich ihn einigermaßen schütze. Die Frage ist, eigentlich eine weitreichendere, nämlich eine juristische. Dafür bin ich jetzt nicht ganz der Experte. Ich war aber Mitglied einer Expertenkommission, die in Thüringen getagt hat, die am Ende sich ganz wesentlich um die Frage gedreht hat, ist das verhältnismäßig? Ja, Verhältnismäßigkeit ist ein Verfassungsgebot bei uns. Der Gesetzgeber kann nicht einfach irgendwas erlassen. Er könnte auch keine Sicherheitsschuhe für Fußgänger mal einfach vorschreiben, um mal jetzt ein dramatischeren Vergleich zu zeigen, sondern er muss beweisen, dass das nötig ist, beispielsweise im Sinne öffentlicher Gesundheitsvorsorge. Und dazu müsste man belastbare Zahlen haben. In dem Fall ist das in der Tat ein extrem kritischer Punkt, völlig anders als beim Gurt zum Beispiel. Da hatten wir ja
Beim Autogurt,
beim Autogurt, der ist ja gesetzlich vorgeschrieben worden, aber da gibt es natürlich hunderte von Getöteten, die man darauf zurückführen konnte, dass keine Anschnallpflicht bestand. Beim Radhelm ist das viel komplizierter. Erstens haben wir überhaupt keine belastbaren Zahlen, weil die Unfallstatistik nicht erhebt, ob bei einem Unfall ein Radhelm getragen wurde oder nicht. Das heißt, wir sind da relativ im Dunkeln. Wir selber haben in der Fahrradstadt Münster Studien durchgeführt und können daraus zwei Ableitungen treffen. Erstens, nur bei jedem vierten Unfall war überhaupt der Kopf betroffen.
Mhm.
Auf der anderen Seite aber, bei den schweren Unfällen, sieht das schon etwas anders aus. Da ist der Kopf erheblich häufiger betroffen. Und jetzt komme ich aber zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Es ist eben sehr schwierig, dann nochmal nachzuweisen. Da müsste man jeden Unfall einzeln mit einem Mediziner analysieren. Wäre der nicht auch tot mit Helm? Beispielsweise, wenn Sie vom LKW überrollt werden, ist das völlig gleichgültig, ob Sie dabei einen Radhelm aufhaben oder nicht. All diese Fragen werden diskutiert im Zusammenhang mit der Verfassungsdiskussion. Und dazu muss man dann natürlich noch eins wissen. Es geht hier nicht um den Schutz Dritter, unbeteiligter Dritter zumal, sondern es geht ja um Sie selber.
Mhm.
Sie sind ein erwachsener Mensch. Bei Kindern muss man es noch mal etwas anders diskutieren. Sie sind ein erwachsener Mensch und man darf Ihnen zutrauen, dass Sie diese Abwägung für sich und Ihre Gesundheit selber treffen können. Und all das muss man natürlich diskutieren.
Sie haben das eben so angesprochen. Also wenn ich mir die Statistik, die amtliche Statistik angucke, dann ist da gar nicht aufgelistet, was für Verletzungen ein Radfahrer erlitten hat?
Ja, was für Verletzungen? Also wir wissen nur die Unfallart. Wir wissen also beispielsweise, ist der mit einem anderen Radfahrer kollidiert? War das ein Alleinunfall? Übrigens erstaunlich viele Alleinunfälle.
Was sind denn Alleinunfälle?
Das ist jemand, der mit überhaupt nichts, der ist gestürzt. Ja, also aha, entweder weil er vielleicht
ein bisschen angeheitert
ja,
die Straße lang gefahren ist.
Oder ist ins Trudeln gekommen oder hat das Gleichgewicht verloren, beispielsweise auf einem schlechten Radweg. All das ist ja möglich. Das wissen wir aber schon nicht mehr, weil in der Statistik sehe ich jetzt nur, dass der einen Alleinunfall hatte. Der ist also gestürzt und dann sehen wir schon, würden wir schon sagen, bei einem Alleinunfall ist der Kopf häufig betroffen. Ja? Wir können aber jetzt nicht sagen, wäre die Verletzung nicht entstanden, wenn er einen Helm aufgehabt hätte, weil wir einfach nicht wissen, hat er einen Helm aufgehabt oder nicht.
Mhm.
Und wie ist der weiter behandelt worden? Dazu müsste die Polizei sozusagen dann in jedem Einzelfall in die Krankenhäuser gehen, mal gucken, was ist aus dem geworden. All das wissen wir nicht, das haben wir in Münster gemacht, aber da ist die Fallzahl natürlich dann wiederum so gering, dass man daraus jetzt keine allgemeingültige wissenschaftliche Ableitung treffen kann.
Und das, obwohl Sie in der Stadt waren, wo anscheinend am meisten Fahrrad gefahren wird in ganz Deutschland.
Ja, das ist so. Aber jetzt, wenn man dann nochmal runterbricht auf das Thema Kopfverletzungen, sind das eben dann doch relativ wenige. Wir hatten also 3 Getötete mit Kopfverletzungen. Da wissen wir in 2 Fällen, einer hat einen Radhelm getragen, einer nicht. Die sind beide vom LKW überrollt worden und dann kann man sagen, egal jetzt, hat er einen Helm aufgehabt oder nicht, die sind beide natürlich also tot mit oder ohne Helm.
Das klingt irgendwie sehr hart, aber so ist es anscheinend. Als Unfallforscher muss man sich so der Realität stellen.
Ja, das ist klar, genau das müssen wir tun. Was man jetzt machen könnte, das ist nicht ganz unaufwendig, wenn man sich die 400 Toten, die wir pro Jahr circa haben, wenn man die sich in jedem Einzelfall angucken würde und sehen würde, kriegen wir die Unfallakte noch zueinander, kriegen wir noch den medizinischen Bericht dazu, haben wir meinetwegen auch nochmal ein Schädel-CT, wissen wir, ob der einen Helm getragen hat oder nicht. Ich meine, das würde man zur Not hinkriegen, wenn man das wissen wollte. Und dann könnten wir auch mal eine grundsätzliche Antwort darauf geben, in wie vielen Fällen nützt der Helm wirklich. Ich habe da so eine Vorstellung, die ist aber wirklich nur aus dem Bauch.
Ja.
Wenn ich jetzt sagen würde, die Hälfte der tödlichen Verletzungen war eine Kopfverletzung und wenn ich dann nochmal sage, vielleicht davon ein Drittel hätte der Helm verhindert. Ja, dann bin ich bei einer Fallzahl von etwa 100.
Also 100, die dadurch, nicht zu Tode kämen.
Nicht zu Tode kämen, wobei damit ja nicht gesagt ist, dass die weiter fröhlich herumspringen. Ja?
Mhm.
Die können ja trotzdem beispielsweise eine Wirbelsäulenverletzung erlitten haben. Oder polytraumatisiert, also sie haben verschiedene Verletzungen. Dann ist vielleicht auch noch ein Arm oder ein Bein dabei schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Die sind also trotzdem möglicherweise schwer verletzt, aber sie könnten noch leben. Und jetzt kommen wir eben wieder auf die Verfassungsdiskussion. Jetzt habe ich also 100 Getötete, von denen ich weiß, die könnten hinterher noch leben. Und auf der anderen Seite ja dann doch einen erheblichen Eingriff in die persönliche Freiheit. So würden es die Juristen bezeichnen. Und dann muss man halt abwägen, geht das überhaupt?
Mhm. Das heißt, man bräuchte ja dann auch eine Kontrollinstanz wahrscheinlich, wenn man eine Helmpflicht einführt.
Nein, das kann der Gesetzgeber machen, aber die es wird möglicherweise jemanden geben, der dann vor dem Verfassungsgericht klagt. Und das muss das Gericht aushalten. Ne? Mhm. Das muss der Gesetzgeber dann aushalten. Und letztlich ist ja auch jeder Beamte schon sozusagen beim Verfassen des Gesetzes verpflichtet, diese Verfassungsabwägung zu treffen.
Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der hat natürlich sich heute auch geäußert zu dem Thema. Der vertritt nämlich die Ansicht, dass eine Helmpflicht nicht besonders sinnvoll ist, sondern im Gegenteil, dass eine Helmpflicht eher die Zahl der Radfahrer senken würde, die im Straßenverkehr unterwegs sind. Sie beziehen sich da auf Studien aus Australien und Neuseeland, soweit ich weiß. Was wissen Sie darüber?
Also die Studien sind nur mäßig belastbar. Ich kenne die Studien, das ist das eine. Das andere ist, dass ich dem ADFC im Zweifel recht gebe. Ich bin ja auch Radfahrer. Es gibt natürlich etliche Probleme, die sich mit dem Helm in Verbindung bringen lassen. Ich muss den mit mir rumschleppen. Ich kann den nicht einfach ans Fahrrad hängen, schon gar nicht, wenn es regnet. Erstens wird er geklaut, zweitens wird er nass. Ich schleppe den also mit mir rum. Es ist ein Verlust an Komfort damit verbunden. Und wenn ich jetzt ADFC wäre, würde ich auch sagen, das schränkt möglicherweise die Zahl der Nutzer ein. Nun bin ich aber nicht der ADFC, sondern Unfallforscher und insofern ist mir dieses Argument ehrlich gesagt relativ egal. Ob das jetzt Radfahrer, Fußgänger oder Autofahrer ist, ich werde niemals Nutzerzahlen gegen Sicherheit ausspielen und würde dann sagen, wenn das ein Sicherheitsargument ist und wenn das jetzt dem Verhältnismäßigkeitsgebot der Verfassung entspricht, dann geht die Sicherheit im Zweifel vor.
Mhm. Sie haben eben auch schon angesprochen, dass ja inzwischen immer mehr diese neuen elektrisch unterstützten Fahrräder unterwegs sind, die Pedelecs, die können auch durchaus ein bisschen schneller fahren. Wäre es denn vielleicht sinnvoll, da auch zu unterscheiden? Also, dass man sich anguckt, so ein normaler Fahrradfahrer, der jetzt durch die Stadt gondelt mit seinem Hollandrad und einkaufen fährt, ist was anderes als jemand, der mit so einem unterstützten Gefährt unterwegs ist.
Aus meiner Sicht ja, das ist dringend erforderlich, das zu unterscheiden. Bedauerlicherweise läuft die Diskussion zurzeit in eine andere Richtung. Das ist alles noch nicht ganz in Gesetze gegossen, aber so wie es im Moment aussieht, werden die sogenannten Pedelecs 25, also die bis 25 Stundenkilometer Tret unterstützen, wie normale Fahrräder behandelt. Und wenn man das tut, heißt das natürlich automatisch, dass für sie die gleichen Regeln gelten, mithin also keine Helmpflicht. Ich sehe das deswegen kritisch, weil der Normalradfahrer, jeder, der es mal versucht, wird feststellen, dass 25 Stundenkilometer schon eine beachtliche Muskelleistung erfordern, insbesondere wenn es ein bisschen bergiger wird. Und ich habe ja auch noch völlig neue Nutzergruppen auf diesen Rädern, also ältere Leute, auch jenseits der 70, die vielleicht gerade mal 10 Stundenkilometer heute schaffen würden und damit auch spielend 25 km/h fahren. Das ist übrigens auch eine Gruppe, die wir sehr häufig bei Alleinunfällen haben, einfach weil die ein bisschen wackeliger unterwegs sind.
Mhm.
Da kommt ein zusätzliches Gefährdungspotenzial, wo ich überzeugt davon bin, dass es sich lohnen würde, hier über eine Helmpflicht nachzudenken. Das kriegen wir wahrscheinlich aber nicht hin, weil sie wie Fahrräder behandelt werden.
Mhm. Sie sagten gerade, ältere Personen sind oft irgendwie in Unfälle auch verwickelt, beziehungsweise die fallen oft vielleicht mit dem Fahrrad einfach mal schneller hin. Ich habe auch gelesen, dass insgesamt, wenn man sich so die verletzten Zahlen und Unfallzahlen anguckt, da wirklich überdurchschnittlich viel 65-Jährige in die Statistik reinkommen.
Sie meinen jetzt unabhängig vom Fahrrad?
Ja, also bei Fußgängern und Fahrradfahrern.
Ja, also das ist nichts Neues. Also die Zahlen sind seit Jahren so, dass jeder zweite getötete Fußgänger und jeder zweite getötete Radfahrer über 65 Jahre alt ist.
Mhm. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Nicht wirklich, muss ich sagen. Also das hängt wahrscheinlich damit zusammen, es sind halt ungeschützte Verkehrsteilnehmer und immer dann, wenn da gewisse Unsicherheiten reinkommen. Ich meine, bei Fußgängern ist das für mich insofern klar, als vielleicht auch die Verkehrsmittelart jetzt Nutzung entscheidend ist. Vielleicht das Mittelalterliche eher selten zu Fuß gehen und der ältere Mensch vielleicht doch mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zu Fuß unterwegs ist. Dann kann das sein, dass da sich die Statistik schon so ein bisschen verschiebt. Aber eine genaue Erklärung dafür habe ich eigentlich nicht.
wenn wir versuchen wollten, uns Gedanken zu machen, wie man Fahrradhelme attraktiver machen könnte, hätten Sie da eine Idee? Also wie man es schafft? Also weil das Problem ist ja oft auch, dass viele Leute sagen, ich habe mich heute auch mal ein bisschen in der Redaktion umgehört, dass sie sagen, ja, im Prinzip ist das ja eine gute Sache, aber das geht gar nicht. Also einfach vom Stil her, sich so einen Fahrradhelm aufzusetzen. Meinen Sie, dass da noch was gemacht werden könnte?
Also die Fahrradhelmindustrie behauptet ja von sich, dass sie daran arbeitet, dass sie auch mit Kunden zusammen daran arbeitet. Es gibt ja auch einige Modelle, die beobachte ich jetzt hier in Berlin gelegentlich im Stadtverkehr, die sehen dann schon wieder eher aus wie so eine Art Motorradhelm, die bei jüngeren Leuten ein bisschen beliebter sind. Aber letztlich bleibt es bei einigen grundlegenden Problemen, die zum Beispiel auch die Frisur betreffen. Wenn man nämlich eine Stunde so einen Helm aufhatte und man da ein bisschen eitel ist, sieht das hinterher nicht mehr genauso aus wie vorher. Das werden wir nicht lösen können. Und im Zweifel gibt es ja natürlich auch eine gewisse Konkurrenz zwischen der Sicherheit des Helms und seinem Aussehen. Der braucht gewisse Mindesterfordernisse, zum Beispiel eben auch eine vernünftige Styroporschale in seinem Innern. Das heißt also, die Gestaltungsmöglichkeiten sind natürlich für die Hersteller dann auch relativ begrenzt.
Siegfried Brockmann, er ist Leiter der Unfallforschung der Deutschen Versicherer. Wir haben darüber gesprochen, wie denn die Zahlen tatsächlich aussehen. Peter Ramsauer, der Bundesverkehrsminister, möchte eine Helmpflicht einführen, wenn nicht von selber mehr Radfahrer zum Helm greifen. Darüber haben wir gesprochen. Vielen Dank nach Berlin. Und ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal ein bisschen mit passender Musik weiter. Radiopilot mit Fahrrad. Sie sind bei der Redaktionskonferenz von D-Radio Wissen und wir hadern hier mit dem Thema Helmpflicht oder nicht. Das Thema hat Peter Ramsauer, der Bundesverkehrsminister, gerade in den Ring geworfen. Und natürlich haben wir alle Erfahrungen damit. Also viele von uns fahren ohne Helm. Christiane, du hast erzählt, bei euch in der Redaktion gab es jetzt auch gerade eine Kollegin, genau, die verunfallt ist.
Ja, wir haben heute eine Krankmeldung reinbekommen. Die Kollegin ist gestern bei regennasser Straße mit dem Fahrrad gefahren, ist gerutscht und ist in ein Auto gekracht sozusagen. Oh je. Und zwar auch tatsächlich mit dem Kopf an der Windschutzscheibe gelandet oder in der Windschutzscheibe vielmehr, also die splitterte auch. Sie hat eine dicke Wollmütze aufgehabt und sie hat so nett geschrieben in ihrer Krankmeldung oder in der Mail zur Krankmeldung, dass sie dann diese Wollmütze auch geschützt hat tatsächlich und sie hatte dann die Scherben da rausgeschüttelt und hat nur eine dicke Beule davon getragen am Kopf. Sie hat sich noch am Bein verletzt, deswegen ist sie jetzt tatsächlich, darf sich nicht bewegen, erstmal ein paar Tage. Gute Besserung von hier aus. Aber da sieht man, die Wollmütze hat vielleicht auch schon so einen kleinen Schutzmechanismus gehabt.
Das wäre zumindest ein kleiner Ersatz für Leute, die keinen Helm tragen. Wir haben in der Redaktion eben noch mal ein bisschen rumgefragt, wie es denn nun tatsächlich aussieht. Tragt ihr einen Helm oder nicht? Und das haben sie gesagt.
Ich persönlich halte sie für sinnvoll, mag sie aber nicht. Ich ziehe keinen auf. Ich fahre ohne Helm.
Ich kaufe keinen Helm und fahre weiter Fahrrad. Das ist ganz schlimm. Das ist auch überhaupt nicht PC und auch total unvernünftig. Ich weiß auch gar nicht, wieso das bei mir so ist, aber es ist so. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich kenne ich bis jetzt auch nur seltsame Menschen, die mit Fahrradhelmen fahren. Und da ich auf dem Fahrrad groß geworden bin, bei uns im Norden fährt man alles mit dem Rad, auch bei wahnsinnig starkem Gegenwind und Regen und immer. Omis Mitte 80 mit Einkaufstüten links und rechts fahren noch fast stehend, weil der Gegenwind so stark ist. Wir haben das Rad quasi per Geburt schon unterm Hintern. Wir können nicht mit Helm. Ich glaube, das ist es. Unsere Köpfe können das nicht.
Ich fühle mich mit Fahrradhelm, glaube ich, nicht wohl. Ich habe das allerdings auch noch nie so richtig ausprobiert. Ich habe mir mal einen Helm gekauft fürs Klettern. Da hatte man mir gesagt, den kann ich auch beim Fahrradfahren anziehen, diesen Helm. Der wäre für beide Sachen ausgelegt. Ich habe den aus den Laden getragen, hatte eine Tüte unterm Lenker oder am Lenker und bin im dichtesten, verrücktesten Stadtverkehr nach Hause gefahren, habe mich dann gefragt, du bist echt so bekloppt, dass du einen Fahrradhelm eigentlich in der Tasche schon gekauft hast, aber du setzt ihn nicht auf. Die Eitelkeit siegt hier, ich bin für die Helmpflicht, denn dann muss ich, dann ist es keine Wahl mehr.
Das ist ein Argument, was du auch eben schon gebracht hast.
Ja, ich habe auch da nochmal dran gedacht, ans Skifahren, weil da fahre ich nämlich seit neuestem mit Helm und ich habe mich auch sehr lange geweigert eigentlich, aber als ich das Teil dann mal auf hatte, war es erstens schön kuschelig warm, total bequem. Ja gut, beim Skifahren hat man sowieso eine Mütze auf, deswegen die Frisur sitzt da nie. Das ist völlig egal. Da sieht man immer bekloppt aus. Aber es war, also vielleicht würde es auch was bringen, wenn immer mehr Leute einen Helm tragen würden, was auf den Skipisten ja so ist. Da trägt man mittlerweile schon einen Helm, damit man nicht von jemand anderes den Kopf eingerammt bekommt, der einen Helm aufhat sozusagen. Also um sich nochmal mehr zu schützen. Vielleicht könnte sich auch so eine dynamische Entwicklung auf dem Fahrrad entwickeln.
Es müsste einfach ein bisschen cooler werden.
Und es müsste vielleicht auch noch eben ein bisschen besser aussehen. Also die Skihelme haben sich auch, glaube ich, gemacht so.
So ein Helm ist ja oft auch immer Teil einer Sportausrüstung. Gerade Skifahren ist ja Sport an sich, während Fahrradfahren auch eine sportliche Betätigung ist, aber eigentlich in der Regel ja dafür genutzt wird, von A nach B zu kommen, auf möglichst bequeme und flotte Weise. Wenn wir im Fernsehen Tour de France sehen, die Leute sind ja auch alle mit Helm unterwegs.
Ja, auch Freizeitsportler auf dem Fahrrad tragen auch einen Helm. Das ist so ein bisschen wie beim Inlineskaten auch. Wer da so ein bisschen zum schick aussehen Inlineskater, der hat keinen Helm auf, wer es sportlich macht, eben schon.
Das. Ja. Wir haben zwar die Mehrheit in der Redaktion, die schuldbewusst eingesteht, den Helm nicht zu tragen, aber anscheinend, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat oder wenn man ein besonderes Erlebnis hatte, dann kann das dazu führen, dass man von dem Helm nicht mehr lassen kann.
Also ich fahre viel Fahrrad und auch eigentlich immer mit Fahrradhelm. Da gab es ein Schlüsselerlebnis mal, das war noch zu Schulzeiten. Da war eine Klassenkameradin wochenlang weg und dann stellte sich raus, die war gestürzt, zwischen Straßenbahn und Auto geraten und ist im Fahrrad gestürzt, hatte schwere Kopfverletzungen, war über Wochen lang im Krankenhaus, war zwischendurch im Koma und der Arzt hatte gesagt, das wäre mit dem Fahrradhelm alles nicht passiert. Und als sie das erzählte, tags drauf, habe ich mir einen Fahrradhelm gekauft und bin seitdem fahre ich nur noch mit dem Helmfahrrad und fühle mich damit besser.
Unser Moderator Stefan Gehrig, ein großes Vorbild. Er hatte eben tatsächlich auch den Fahrradhelm schön festgemacht an seinem Rucksack und er benutzt ihn tatsächlich immer. Ich bin jetzt gerade dabei zu überlegen, was mich dazu bringen würde, einen Fahrradhelm öfter aufzusetzen. Ich bin wirklich so viel mit dem Fahrrad unterwegs und auch immer für so kleine Strecken. Und das, was eben der Herr Brockmann auch angesprochen hat, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also man hätte dann immer noch so ein extra Utensil, was man mit rumschleppen muss, wo man drauf aufpassen muss, vielleicht wie so ein Regenschirm.
Das heißt so ein kleines Köfferchen wie hinten beim Roller, wo man den Helm verstauen kann, um ihn eben nicht rumzutragen würde, dich vielleicht dazu bewegen?
Das könnte vielleicht tatsächlich helfen. Also wenn es einfach immer am Fahrrad wäre.
Wir haben ja auch auf Facebook zur Diskussion aufgerufen und die Leute diskutieren wild pro und contra Fahrradhelm und ob er praktisch ist, ob er schön ist, ob er hässlich ist und so weiter. Und eine unserer Hörerinnen, Aline, hat einen Nachnamen, nennt sie sich, sagt, sie ist ehrlich, sie trägt keinen Helm, aber das Problem ist, sie würde einen tragen, aber sie weiß halt nie, wohin mit diesem Ding. Sie steigt vom Fahrrad ab und hat dann das Teil in der Hand und hat keine Ahnung, was er damit machen soll. Darum ihr Aufruf, Erfinder und Erfinderinnen, denkt euch irgendwas Gutes aus und ich bin sofort bei den Helmträgern.
Vielleicht auch irgendwas zum Zusammenklappen. Also das nimmt ja auch so viel Platz weg, das ist so sperrig. Natürlich muss es das auch sein, damit es Stabilität gibt und den Kopf ein bisschen schützt und das Hirn. Aber das würde ich mir halt vielleicht wünschen, so einen zusammenfaltbaren Helm.
Ich glaube, früher war das so. Ich habe vorher noch mal kurz nachgelesen, was Helme angeht. Ich habe es nur überflogen, deswegen nicht festnageln. Aber es gab wohl schon so Schutzkappen früher, die so mit so aufblasbaren Reifen im Endeffekt. Und die konnte man falten und ja, das wäre natürlich praktisch. Aber da stand auch in dem Text, den ich da in die Finger bekommen habe, dass das eben mit diesen Anforderungen, die ein Fahrradhelm heutzutage braucht, nicht mehr geht.
Das klang jetzt auch so, als ob die auch etwas, ich sag mal, merkwürdig aussehen würden.
Ja gut, aber merkwürdig sehen die heutzutage auch aus. Das muss man mal ganz ehrlich sagen.
Was helfen könnte, dass mehr Leute Helme freiwillig tragen, die Fahrrad fahren? Darüber reden wir gleich. Wir reden auch gleich noch ein bisschen mehr darüber, was auf Facebook unsere User alles gepostet haben in der wilden Diskussion. Aber vorher Musik von Laurent Voulzy, La Bicyclette. Bei solchem Wetter, da macht das Fahrradfahren Spaß, wenn die Vögel zwitschern. Jetzt im Winter wird es ja nicht mehr ganz so schön. Sie hören die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Wir befassen uns mit dem Thema Radfahren beziehungsweise damit, ob den Radfahrern geholfen ist, wenn sie dazu gezwungen werden, Helme aufzusetzen. Hier im Studio sind Christiane Abelein aus der Nachrichtenredaktion und Thomas Ruscher aus der Online-Redaktion und Verena von Keitz. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, wie man es sozusagen besser machen könnte, dass die Helme ein bisschen sexier werden, dass wir mehr Lust bekommen, sie zu tragen. Bevor wir uns noch ein bisschen mehr damit befassen, habe ich mich auch noch mit Christian Schütte aus unserer Redaktion unterhalten. Er hatte mal einen Kontakt mit der Polizei, die ihm dann doch ein schlechtes Gewissen gemacht hat. Aber viel geändert daran, dass er den Helm nicht trägt, hat es nicht.
Ich habe mal eine Reportage gemacht über Streifenpolizisten und bin mit dem Fahrrad hingefahren im höchsten Sommer. Ich war total verschwitzt und das war mir auch ein bisschen unangenehm. Und um mich zu erklären, habe ich gesagt, ich bin mit dem Fahrrad gefahren, deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Und dann guckten die mich an und haben gesagt, ach so, Sie sind mit dem Fahrrad da, wo ist denn Ihr Helm? Da musste ich beichten, dass ich keinen Helm habe und auch keinen Helm trage beim Fahrradfahren. Und während der Zeit, wo ich dann mit den beiden Polizisten durch den dichten Straßenverkehr gefahren bin, haben die mich so runtergemacht, haben mir erzählt, an dieser Ecke, der Fahrradfahrer kann auch nur noch seine Brötchen aus der Schnabeltasse lutschen, weil er keinen Helm hat. Da haben mir ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gemacht und ich habe mein Fahrrad nach Hause geschoben.
Aber so richtig lange hat es ja dann doch nicht vorgehalten. Das kann man sich schon vorstellen, ne? Dass in dem Moment, wo man dann irgendwie so eine Standpauke kriegt, gerade von Polizisten, dass man sagt, ja, okay, ja, die haben recht und danach es aber dann doch wieder anders macht.
Was man auch immer hört, ist, wenn Leute dann Kinder haben und den Kindern natürlich, würde wahrscheinlich jeder von uns sagen, natürlich muss mein Kind einen Helm tragen. Aber wenn man es dann selbst nicht macht, dann sind die ja auch ganz schnell dabei, dass sie sagen, wenn du aber keinen Helm tragst, dann brauche ich den auch nicht tragen. Und deswegen macht man es dann vielleicht ab dem Zeitpunkt doch auch.
Mhm. In diesem Zusammenhang ist interessant, ich habe heute auch noch mit dem ADFC, also dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, telefoniert und die sagen eben, wir sind total dagegen, dass so ein Zwang kommt, eine Pflicht und auch, es gibt ja viele Politiker, die unterscheiden dazwischen, die sagen, okay, Helmpflicht für allgemein, für Menschen nicht, für Erwachsene nicht, aber für Kinder. Und der ADFC argumentiert eher so, dass er sagt, also für niemanden Helmpflicht und wenn, dann sollten bitte schön die Eltern aber auch Vorbildfunktion übernehmen und nicht ihren Kindern diese Schalen da aufsetzen, die oft vielleicht auch gar nicht richtig passen. Mhm. Das ist nämlich auch noch ein großes Problem, dass viele Leute gar nicht wissen, wie man diese Dinger richtig aufsetzt und dann sie schaden nicht unbedingt eher, aber sie helfen dann auch nicht bei irgendwelchen Unfällen, wenn man aufprallt und schützen den Kopf nicht richtig.
Sie können wohl auch schaden. Also es ist wohl relativ umstritten, wie viel Nutzen so ein Fahrradhelm überhaupt bringt. Und gerade wenn er falsch sitzt, dann können eben die Halswirbel auch stärker in Mitleidenschaft gezogen werden, als vielleicht sogar ohne.
Ja, deswegen der Appell, wenn Helm, dann aber auch richtig oder sonst lieber gar nicht. Unsere Kollegin Nora Hespers, die fährt auch viel Fahrrad und sie hatte eine Idee, beziehungsweise sie hat eine Tendenz gesehen, wie man vielleicht mit Fahrradhelmen besser klarkommt, die anders aussehen, nämlich wenn sie gar keine Fahrradhelme sind, sondern eher Skaterhelme.
Also es gibt ja inzwischen Fahrradhelme, die nicht mehr so aussehen, als würde ein Leinradfahrer versuchen, sich ein Profi-Outfit zuzulegen, sondern ganz hübscher eigentlich. Die so ein bisschen aussehen wie Skaterhelme und die haben so verschiedene Überzüge, sodass man auch mal wechseln kann und es irgendwie seinen Klamotten anpassen kann. Und das Schönste daran ist, dass es Ohrenwärmer dafür gibt. Die kann man über diese Strippen ziehen, mit denen man den Helm unten zumacht. Und die sind aus Vlies und ich kann mir vorstellen, dass das echt hilfreich ist im Winter.
Ohrenwärmer am Fahrradhelm. Das fand ich eine sehr gute Sache, das wusste ich gar nicht. Weil für mich würde sich tatsächlich die Frage stellen, also wenn ich auch viel im Winter Fahrrad fahre, da trage ich immer eine Mütze, also jetzt auch schon zu dieser Jahreszeit. Und wie soll ich über meine Mütze dann noch den Fahrradhelm ziehen?
Aber die Mütze brauchst du dann ja gar nicht mehr. Das ist wie beim Skifahren, da braucht man die Mütze auch nicht mehr, weil der Helm an sich sozusagen alles abdeckt.
Aber hält er denn auch warm? Der ist ja nicht gepolstert oder sowas.
Doch.
Aber das müsste dann wieder
ein größerer Helm sein.
Also
wahrscheinlich beim Fahrradfahren, ja.
Wie die jetzt tatsächlich ein bisschen cooler aussehen, genau. Und dann auch mal bunter sind und nicht so nach, wie Nora das so schön ausdrückte, nach Laienfahrradfahrern, die gerne Profiradfahrer sein wollen.
Das heißt also, ich brauche einen Winter- und einen Sommerhelm.
Vielleicht gibt es da ja auch so Einsätze dann. Also wir können ja jetzt hier mal den perfekten neuen Fahrradhelm designen und den einfach irgendwo mal einschicken.
Ja, das könnte man überlegen. Auf jeden Fall müsste er dieses Problem lösen, dass man nicht darunter friert und auch nicht darunter schwitzt im Sommer. Das ist also
ja, auch unangenehm, ne?
Tatsächlich alles nicht so ganz einfach. Am besten man macht es so wie du, Thomas. Man fährt einfach nicht Fahrrad.
Gut, ich bin viel mit dem Auto unterwegs und sollte ich auch nicht stolz drauf sein.
Und da fährst du wahrscheinlich auch öfter auf der Autobahn und da gibt's ja sowieso keine Fahrradfahrer. La Brass Banda mit Autobahn. Wir reden aber nicht über Autobahn und Autofahren, sondern übers Fahrradfahren. Und darüber, ob man einen Helm braucht oder nicht. Wir werden gleich noch ein bisschen hören vom Thomas, was alles unsere Facebook-Besucher dazu zu dem Thema gesagt haben. Aber zuvor wollen wir erst noch mal unser heutiges Rätsel auflösen, das Aerobic. Das war ein Aerobic, das hieß heute paarweise Schreiduette.
Genau, es ging um gemeinsames Schreien. Also wenn ich verrate, wir hören gleich drei verbale Attacken von bekannten Prominenten und drei O-Töne von Menschen, die von ihnen beschimpft worden sind. Und die Hörer waren dazu aufgerufen, herauszufinden, wer von wem angeschrien wurde.
Ja, und das hören wir uns an.
Einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt's nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Aber diesen Scheiß, der da immer gelabert wird, wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Immer diese Geschichte, alles in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen, das ist das Allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz ehrlich.
Du kennst mich doch überhaupt nicht. Ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich dich persönlich hier vor mir sitze?
Ich habe ganz
viel. Wie kannst du dich über mich äußern? Du kennst mich doch überhaupt nicht. Das finde ich daneben. Sowas solltest du nicht machen.
Das ist ein Armutszeug.
Frau Schwarzer.
Ja, Frau Bettig, ich finde einfach diese Ansammlung von Klischees etwas entwaffnend. Wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir uns ein bisschen ansehen und ernsthaft unterhalten oder ob wir auf das Niveau gehen, das kann ich auch.
Ich weiß, dass er eine Scheu hat. Ich habe mit ihm auch schon darüber geredet und er hat ein sehr überzeugendes Argument angeführt. Er hat gesagt, hör mal, die Wahrheit kann ich dir nicht sagen und das andere ist ein Scheiß.
Warum auch selber denken? Andere denken lassen.
Einerseits habe ich eine ganze Reihe von Vorträgen und Lesungen mit meinem ersten Roman, Die Himmelsstürmerin, über die Pariser Kommune.
Das ist aber schwierig, finde ich.
Gut, ich habe die Lösung hier direkt vor mir liegen.
Ja, Christiane, hast du eine Idee?
Ich habe gerätselt. Ich habe, glaube ich, Rudi Völler gehört, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Ja, den habe ich, glaube ich, auch erkannt.
Und eigentlich müsste das dann Waldemar Hartmann gewesen sein, der beschimpft worden ist. Aber wieso eigentlich? Ich dachte, die Medien hätte er beschimpft, aber stimmt nicht.
Ich glaube, Rudi Völler ist damals sauer geworden, weil Waldemar Hartmann in seinem Studio sitzt, Weißbier trinkt und auf Rudi Völler rumhackt.
Okay, aber das...
so ungefähr.
Und dann war noch Ali Schwarzer.
Ja, die
da
gab's diese
krasse Beschimpfung, aber ich weiß nicht mehr, wer sie beschimpft hat. Also da muss ich...
Das ging gegen Verena Poth.
Ah, okay. Jetzt verstehe ich das.
Was da war, weiß ich leider nicht.
Das habe ich vergessen. Aber das ging durch die Medien, ja, rauf und runter.
Und dann hatten wir schließlich noch Nina Hagen und Jutta Ditfurth.
Okay, da war ich raus.
Wer hat da wen beschimpft? Weiß man auch nicht so genau.
Ich glaube, Nina Hagen klang ein wenig ungehalten.
Ja, das stimmt.
Aber die Hintergründe kenne ich leider auch nicht.
Unsere Lösung haben durchaus einige rausbekommen.
Ja. Ich mische nochmal den Stapel der potenziellen Gewinner durch und würde dann einfach mal blind einziehen.
Ich sag mal, wenn ich klinge, ich gucke in die andere Richtung und dann spielst du das Auto, was mir entgegenkommt, Christiane. Also ich fahre Fahrrad und fahre und klingle bing, ling, 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 ling und dann kommt auf einmal das Auto.
So.
Und da.
Gewonnen hat damit... Florian Schulze aus Walsrode.
Florian Schulze aus Walsrode, herzlichen Glückwunsch. Es gibt zu gewinnen für ein gelöstes Aerobic-Rätsel unser D-Radio-Wissen-T-Shirt. Das kann man jetzt im Winter vielleicht drüber ziehen über viele andere Pullis und ansonsten kann man es im Sommer anziehen. Beim Fahrradfahren kann man das bestimmt auch gut benutzen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und Thomas, du hast noch ein paar Facebook-Einträge. um die wir uns jetzt nochmal kümmern wollen. Wir werden auch nachher in der nächsten Stunde noch ein bisschen darüber reden. Aber welche hat dir denn besonders gut gefallen zum Thema Helmpflicht für Fahrradfahrer? Ja oder nein?
Die Optik, die wir vorhin ja auch schon angesprochen haben, ist auch ein wichtiges Thema bei unseren Facebook-Usern. Und Stefan Schimmerlos schreibt, vielleicht bietet die Industrie einfach mal Helme an, die nicht so beknackt nach 80er-Jahre-Sportmode aussehen. Ach, hätte doch Steve Jobs noch einen Radhelm rausgebracht, inklusive Headset.
Der iHelmet.
Das ist ja sehr schön. Das Headset ist natürlich in Sachen Sicherheit dann auch nicht optimal. Man soll ja eigentlich hören, was so um einen rum passiert beim Fahrradfahren, ne?
Ich darf auf dem Fahrrad auch wahrscheinlich nicht mit dem Handy telefonieren, oder?
Um Himmels Willen.
Das geht gar nicht. Also da habe ich auch schon Geschichten gehört, dass man angehalten wurde,
ja,
tatsächlich.
Ja, da wird man dann angehalten. Oder was mir mal im glimpflicheren Fall passiert ist, da bin ich tatsächlich Schrittgeschwindigkeit gefahren, sag ich mal. Hatte aber das Handy am Ohr und dann rief so eine Polizistin, die ich vorher nicht gesehen hatte, von hinten, absteigen! Und das habe ich dann gemacht und sie hat mich dann nicht verwarnt, also sie hat mich damit verwarnt, aber sie hat mir kein Bußgeld aufgedrückt, Puh. Das war sehr nett. Aber seitdem bin ich da auch wirklich sehr vorsichtig, weil es ist ja auch wirklich bescheuert, wenn man Fahrrad fährt und dann irgendwie womöglich noch SMS tippt oder so, das geht irgendwie gar nicht.
Ja. Höchstens in der Pampa.
In der Pampa, aber da kommen dann die Schlaglöcher, auch nicht gut.
Nein, ja, das stimmt. Ja. Die Infrastruktur wird auch kritisiert, die Fahrradinfrastruktur. Harald Krishna schreibt, es ist mein Kopf, mein Leben und meine Verantwortung und ich gefährde niemanden außer mir selbst, wenn ich helmlos herumfahre. Die Ursache für die Zunahme schwerer Fahrradunfälle ist die lobenswerte Zunahme des Fahrradverkehrs im Allgemeinen. Nicht lobenswert dabei ist die Qualität der Fahrradinfrastruktur und diese ist eine der größeren Gefahren für Radler, als die fehlenden Helme es sind.
Ein Kommentar auf unserer Facebook-Seite. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Redaktionskonferenz. Hier im Studio Thomas Ruscher aus der Online-Redaktion, Christiane Abelein aus der Nachrichtenredaktion und an diesem Mikrofon Verena von Keitz. Wir wollen uns, bevor wir uns nochmal dem Thema der Radhelmpflicht zuwenden, nochmal mit den anderen Nachrichten des Tages beschäftigen, Christiane. Was hatten wir denn heute besonders auf der Agenda?
Also die wichtigsten Themen waren heute wieder mal Griechenland, wo ein zweitägiger Streik angefangen hat, wo es bei Demonstrationen auch Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei gegeben hat. Also das war immer wieder groß. Die Streiks die haben auch den Flugverkehr von Deutschland nach Griechenland beeinträchtigt. Da wurden viele Flüge gerade in die Feriendomizile storniert oder zumindest verschoben. Und an den Demonstrationen haben sich insgesamt 125.000 Menschen beteiligt, also richtig groß. Was noch wichtig war, vor allem vom Morgen noch, war die Türkei und ihre Auseinandersetzungen mit kurdischen Rebellen. Da ist die Türkei einmarschiert in den Nordirak und hat auch den Nordirak bombardiert, weil die kurdischen Rebellen, also PKK-Kämpfer, Militäreinrichtungen in der Südtürkei beschossen haben. Dabei gab es auch viele Tote. Das hat sich den ganzen Tag eigentlich übergezogen. Es war auch fast immer unser Aufmacherthema, weil das doch eben sehr wichtiges Thema war. Und jetzt am Abend kamen wieder Zahlen aus Syrien zu Toten. Da hat das Regime wieder Demonstranten beschossen. Damit sind mehrere Menschen wieder gestorben. Also auch da haben wir wieder mal hingeblickt. Das waren so die drei großen Themen.
Ich muss sagen, das Thema mit der Türkei und der Auseinandersetzung im Nordirak, das hat mich tatsächlich so ein bisschen erwischt. Also ich hatte das so völlig aus den Augen verloren, weil man natürlich auch so viele andere Konfliktherde überall hat. Aber dass ich da dachte, da ist es jetzt vielleicht gar nicht mehr so akut. Aber wie man
doch sieht, war schon die letzten Wochen und Monate immer wieder mal, dass die Türkei über die Grenze in den Nordirak gegangen ist, um PKK-Kämpfer zu verfolgen. Und die Diskussion ist überhaupt nicht beendet. Also die läuft weiter und verstärkt sich vielleicht sogar noch so ein bisschen dadurch, dass sich die Position der Türkei an sich verändert durch die ganzen Umstände in den nordafrikanischen Ländern, in arabischen Ländern. Die Türkei wird an sich wieder stärker, wird wieder eine größere Macht, will wieder eine größere politische Rolle auch in den arabischen Ländern spielen. Da kommt es alles dazu, dass dann die Minderheiten vielleicht nicht mehr ganz so gut wegkommen.
Das waren die Top-Nachrichten heute bei uns bei der Radio Wissen. Welche Nachrichten haben es denn nicht geschafft?
Es hat zum Beispiel nicht geschafft, ein Thema, das eigentlich sehr wichtig ist, weil die Euro-Krise uns allen natürlich irgendwie am Laufen hält und immer wieder beschäftigt. Da gab es Gerüchte, und das ist auch schon der Grund, wieso wir es nicht gemacht haben, dass der Euro-Rettungsschirm EFSF aufgestockt werden soll, und zwar um das Vierfache auf ein Volumen von 2 Billionen Euro. Darauf haben sich angeblich Frau Frau Merkel und Herr Sarkozy geeinigt. Das war aber, die Quelle war nur dem Vernehmen nach. Die Kollegen vom Deutschlandfunk haben es trotzdem gemacht, was da total richtig ist, weil man eben alle Entwicklungen da abbilden muss. Wir sind bei solchen Themen eher so ein bisschen zurückhaltend, haben gewartet und tatsächlich die Unionsfraktion hat es dann auch gleich dementiert, dass es diese Gespräche gibt. Deswegen haben wir es dann auch gar nicht mehr gemacht. Das heißt aber noch lange nicht, dass das nicht stimmt. Wir haben nur keine verlässliche Quelle. Es kann genauso gut sein und es gibt auch schon die Gerüchte, dass der EFSF so in der Form auf keinen Fall reichen wird und dass er aufgestockt werden wird. Mhm. Aber eben noch nicht verlässlich.
Ja.
Was wir auch nicht gemacht haben, was eigentlich ein typisches Die Radio Wissen Thema ist in den Weltnachrichten, ist, dass der weltgrößte seltene Erdenproduzent eine Produktionspause eingelegt hat. Die seltenen Erden werden ja zu 95% in China hergestellt, sind wichtig für Handys, vor allen Dingen für den Bau von Handys. Und die Preise sind eigentlich ziemlich angestiegen, im letzten Jahr um 130% gestiegen. Aber in den letzten 3 Monaten um 20% gefallen. Und deswegen hat China, der größte Anteilseigner dieses größten Herstellers der seltenen Erden, jetzt gesagt, okay, mal 1 Monat Produktionsstopp bitte. Damit steigen natürlich die Preise dann wieder.
Also dann frieren die alles das ein, was sie in ihren Lagern haben und verkaufen es nicht und dadurch steigen die Preise.
War sehr interessant. Allerdings auch da wieder das Problem, die Quelle, es waren nur Kreise. Kreise des Unternehmens und bei Kreisen sind wir immer sehr zurückhaltend.
Was?
Das ist, gibt ja immer wieder so Unternehmenskreise, Parteikreise und bei uns gehen da so die Warnlampen erstmal an. Meistens stimmt es sogar, es ist nur keine verlässliche Nachrichtenquelle und da müssen wir dann eher sagen, naja, dann lieber ein Ticken zu langsam als ein Ticken zu schnell.
Hast du eine Idee, wie das zustande kommt, so eine Meldung? Also das läuft dann ja über die Agenturen.
Also es wird vermutlich jemand gequatscht haben aus dem Unternehmen, aber unter drei heißt ja in Journalistenkreisen. Genau, heißt ja in Journalistenkreisen dann immer, ich sag euch das, aber bitte, nee, unter zwei ist es dann in dem Fall sogar, ich sag euch das, aber nicht mit Nennung meines Namens, dann kommen eben diese berühmten Kreise zustande. Und da gibt's verschiedene Haltungen in Nachrichtenredaktionen, aber wir sind eben der Meinung, lieber dann warten, bis man wirklich jemanden mit Namen zitieren kann.
Und dann wird's auch eine Nachricht bei uns.
Genau. In den Wissensnachrichten gab es natürlich auch wieder Diskussionsstoff und zwar wieder mal über Apple und Steve Jobs. Und zwar werden die Apple Stores heute während der Gedenkfeier für Steve Jobs geschlossen. In Deutschland spielt das sowieso keine Rolle, weil das ist 19 Uhr oder jetzt gerade sozusagen und da sind die Läden sowieso geschlossen. Da haben wir uns dazu entschlossen, das nicht zu machen, weil das eigentlich Werbung für Apple ist. Das hat jetzt keine große Relevanz mehr. Das ist eine nette Geschichte, die kann man erzählen. Deswegen erzählen es wir auch hier. Aber in den Nachrichten ist es wirklich diese Grenze zu Werbung. Und diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Wann übertrifft die Nachricht die eigentliche nur Nennung des Firmennamens? Wir hatten heute noch ein paar mehr so Themen, wo es um andere große Konzerne ging. Wir haben uns immer dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, die Nachricht an sich ist nicht so groß, dass es das rechtfertigt, dass wir den Firmennamen nennen.
Und wie wir heute erfahren haben, ist ja auch zum Beispiel für Fahrradfahrer es gar nicht so interessant, in einen Apple Store zu gehen, weil da gibt es ja nicht den iHelmet, den einer unserer Hörer auf Facebook gefordert hat.
Genau.
Wir reden ja heute über die Helmpflicht, die Peter Ramsauer, der Bundesverkehrsminister, in den Raum gestellt hat. Wobei man auch dazu sagen muss, er hat gesagt, wenn nicht von selber die Radfahrer zur Vernunft kommen und in den nächsten Jahren zumindest 50% mit Helmen auf dem Fahrrad sitzen, dann sollte man über eine Helmpflicht nachdenken. Mehr dazu hören wir gleich nach dem Lied von Peter Petrell, Radfahrer Blues. Das ist natürlich auch eine Kunst, entspannt einfach durch den Verkehr zu fahren, sich überholen zu lassen und sich nicht daran zu stören, dass die Autofahrer alle immer recht ungeduldig nah an einem vorbeiziehen, wenn man sich auf der Straße rumtreibt. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich gemacht habe.
Ja, ich kenne beide Perspektiven. Also zu Studentenzeiten sehr viel Radfahrer. Jetzt, weil ich recht weit fahren muss, um zur Arbeit zu kommen, sehr viel Autofahrer. Man regt sich immer über den anderen auf, egal auf welcher Seite man ist. Entweder die Fahrradfahrer fahren so weit links oder eben der Autofahrer überholt immer nicht und so. Das ist irgendwie alles lästig.
Weil man ja selbst der einzige Mensch im Straßenverkehr ist, der so ein bisschen den Überblick
hat. Natürlich, immer. Man hat immer recht. recht.
Aber ich finde, es hilft schon, wenn man alle Sichtweisen, alle Perspektiven von verschiedenen Verkehrsteilnehmern so kennt. Also ich war früher auch, glaube ich, ein bisschen rasanter mit dem Fahrradfahren, weil ich wenig zu Fuß gegangen bin. Mhm. Inzwischen gehe ich öfter zu Fuß, weil ich einen Hund habe und bin dann halt auch immer so in Parks unterwegs. Und da habe ich dann schon manchmal das Gefühl, das muss jetzt nicht sein, dass die Fahrradfahrer wirklich so ohne Vorwarnung direkt rackzack an mir vorbeifahren. Ja. Wenn ich Auto fahre, was ich in letzter Zeit auch öfter tue, habe ich dann auch wieder gemerkt, wo sind die Schwierigkeiten, wann man Fahrradfahrer auch gar nicht sehen kann. Zum Beispiel, wenn man abbiegen muss. Mhm. Und wenn man dann als Autofahrer vielleicht auch die Perspektive nicht kennt, wie das ist, als Fahrradfahrer da jetzt lang zu fahren oder dass dann Fahrradfahrer auftauchen könnte, kann ich mir vorstellen, dass man das dann wirklich nicht im Blick hat und das gar nicht immer so böse Absicht ist, wie man es ihnen dann wiederum unterstellt, wenn man selber Fahrrad fährt.
Wahrscheinlich stimmt das so.
Thomas, hast du dich schon über Radfahrer sehr geärgert?
Bestimmt. Will ich gar nicht anzweifeln. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber wenn denn Fahrräder auf der Straße so langsam rumfahren und es gibt auch noch einen Fahrradweg, dann fehlt mir so ein bisschen das Verständnis dafür. Ich meine, ich will denn ja auch weder drängeln, bin ja auch ein bisschen auf Sicherheit bedacht und überholen will ich auch nicht, wenn es zu eng ist. Aber so ein bisschen blockiert das dann schon den Verkehr, finde ich.
Ja, kommt immer drauf an, aber auch wie der Fahrradweg beschaffen ist. Da gibt es ja auch immer so schön diese Baumwurzeln, die dann den Fahrradweg durchwurzeln und man fährt dann so achterbahnmäßig darüber. Da fährt man dann doch manchmal lieber auf der Straße, aber dann hat man halt wieder die Autofahrer. Ist alles ganz schön schwierig. Wir sprechen in der Redaktionskonferenz hier bei die Radio Wissen über Fahrradfahren mit Helm und auch ein bisschen über Unfälle, haben wir eben schon in der ersten Stunde viel gehört. Wir haben eben nochmal überlegt, also es kam dieser Begriff auf Alleinunfälle. Das fand ich irgendwie auch schön. Also Alleinunfall ist, wenn ich vielleicht auch ein bisschen angeheitert irgendwo langfahre nachts und dann vor einen Baum fahre oder weil ich auf dem Laub ausrutsche, weil so irgendwie, das ist ja jetzt gerade im Herbst wieder so eine Zeit.
Straßenbahnschienen sind auch ein klassischer Fall für Fahrradunfälle alleine. Das ist ja super gefährlich.
Ist dir das schon mal passiert?
Ich bin mal sicher in der Straßenbahnschiene gefahren. Da hatte ich das Glück, dass wie man das jetzt ausdrücken möchte, aber ich habe es tatsächlich geschafft, noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen, aber ich bin richtig in der Schiene mit meinem Rad gesteckt sozusagen und da auch noch ein paar Meter gefahren. Das ist kein angenehmes Gefühl.
Nee, das glaube ich wohl.
Aber es ist gut gegangen, immerhin. Ja.
Ich bin in so eine unangenehme Situation zum Glück noch nicht gekommen, nein.
Nee. Ich habe nur, also in der Straßenmaschine bin ich zum Glück noch nicht reingefahren. Was ich manchmal habe bei meinem Fahrrad, dass wenn irgendwie meine Schnürsenkel von den Schuhen, wenn ich zum Beispiel Wanderschuhe anhabe und die Schnürsenkel sind so ewig lang und hängen da in der Schleife so an dem Schuh dran, dass diese Schleife sich irgendwie an dem Tretlager verheddert.
Oh ja.
Und dann habe ich so einen kurzen Moment dieses Gefühl von totaler Kontrolllosigkeit und kann mich dann meistens ganz gut abfangen, aber das ist so ein Moment, wo ich auch denke, so fühlt es sich wahrscheinlich an, wenn man in Straßenbahnschienen kommt.
Mhm. Ja, so ungefähr.
Ob dann ein Helm hilft oder nicht, das muss auch jeder ein bisschen für sich selber entscheiden. Also wenn man selber, also man denkt ja bei Unfällen in der Regel oft daran, dass man eben mit anderen Verkehrsteilnehmern, mit Autos oder so aneinander rasselt, aber dass man sich natürlich auch verletzen kann, wenn man sich selber auf die Nase legt. Das ist nochmal ein Aspekt, der vielleicht auch für Helme sprechen könnte. Thomas, was steht noch auf unserer Facebook-Seite, die regen Anteil gefunden hat?
Ja, wir haben auch über Twitter ein paar Meldungen bekommen. Twitter erreichen wir uns über @dradiowissen. Und Christian Peters schreibt, er ist gegen Helmpflicht für Rad- und für Motorradfahrer. Er ist der Meinung, dass jeder einfach alt genug ist, selbst zu entscheiden, was für ihn sicher ist. Mhm. Also auch Motorradfahrer mit freiwilliger Helm. Sicherung.
Ja, beim Thema Helmpflicht haben wir eben gehört, es gibt in einigen Ländern ja schon Helmpflicht, auch in den USA. Und da ist es wohl anscheinend wirklich so, dass es zwar in einzelnen Bundesstaaten diese Fahrradhelmpflicht gibt, aber dass sich auch nur 40% aller Leute daran halten und dass die Polizei gar nicht dahinterherkommt, das zu kontrollieren. Das haben wir auch eben von Österreich gehört, da gibt es gar keine Sanktionen. Das heißt, man muss sich natürlich auch fragen, was soll jetzt wieder so eine aufgedrückte Helmpflicht, wenn man gar nicht in der Lage ist, auch wirklich da mit Nachdruck das nachzuverfolgen. Und dann fährt man vielleicht mit noch mehr Angst durch die Gegend, weil man keinen Helm auf hat. Und das ist dann ja auch nicht von Vorteil.
Ja.
Nee, da müsste wahrscheinlich, wie ich das vorher schon geschildert hätte, so ein Zugzwang unter den Fahrradfahrern einsetzen, wie das eben auf der Skipiste mittlerweile ist, dass es mittlerweile auch uncool ist, keinen Helm aufzuhaben. Und das müsste sich irgendwie entwickeln, also da von außen was aufzudrücken, sehe ich auch gar nicht, abgesehen davon, dass unser Experte am Anfang der Stunde uns ja deutlich gemacht hat, dass so ein Gesetz jetzt von Herrn Ramsauer eigentlich ziemlich utopisch ist. Es müsste eben erstmal sehr viel stärkere Zahlen geben. Es müsste verhältnismäßig sein, was bei den Zahlen, die er uns genannt hat, überhaupt nicht der Fall wäre. Das würde wahrscheinlich jedes Bundesverfassungsgericht recht schnell kippen.
Deswegen würden wir uns dem wahrscheinlich auch anschließen und sagen, jeder soll es so machen, wie er meint, dass es gut für ihn ist. Und wenn es dann natürlich auch noch ein bisschen mehr so einen sozialen Druck gibt, dass Helme irgendwie angesagt sind, wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber letzten Endes sind wir alle freie Menschen und sollten es selbst entscheiden. Und der Grund dafür, dass viele Fahrradfahrer verunfallen, liegt ja auch nicht nur an dem fehlenden Fahrradhelm, sondern an der Art, wie der Verkehr heutzutage sowieso stattfindet. Wir sind in Köln, hier. In dieser Stadt ist es nicht immer einfach, Fahrrad zu fahren, aber es gibt sie, die Fahrradfahrer und die Fahrradfahrerinnen und die Black Furs. Die hatten sich mal in eine von denen verliebt. Erst war sie Fahrradfahrerin und dann wurde sie was anderes. Ed Meyers Kätzsche fuhr immer mit seinem Rätsche. Das müsste man vielleicht übersetzen. Also die Käthe. Käthe Meyer, die fuhr immer mit ihrem Rädchen, mit ihrem Fahrrad, wann immer die Sonne schien. Doch dann lernte sie irgendwann auch das Moped zu schätzen und wurde elektrisiert davon und stieg vom Rad. In der Redaktionskonferenz hier heute bei Die Radio Wissen, da sprechen wir über das Thema Helmpflicht. Und wir hatten auch regen Zulauf auf unserer Facebook-Seite. Thomas, du hast noch da einen sehr schönen Kommentar.
Ja, Bruno Jenrich sagt, ich fordere Kondompflicht. Neben den Krankheiten, die so vermieden werden, wird so auch der eine oder andere Unfall verhindert. Gut, das hat jetzt erstmal nichts mit Fahrradfahren zu tun. Aber ein anderer Facebook-User erwidert darauf, Marcel Klitsch. Gut, vor 20 Jahren haben deutlich weniger Menschen Kondome benutzt und erst die Aufklärung hat das geändert. Von daher meint er, okay, weniger Regulierung, weniger Aktionismus, stattdessen vielleicht einfach mehr Aufklärung und das Problem wäre schon von alleine gelöst.
Ein schönes Fazit für unsere heutige Redaktionskonferenz. Es verabschieden sich hier im Studio Christiane Abelein von der Nachrichtenredaktion.
Tschüss.
Thomas Ruscher von der Online-Redaktion und Verena von Keitz am Mikrofon. Bleiben Sie uns treu. Bis bald.